Deutschlandfunk, Kultur heute.
In einigen großen Städten wie Berlin und Köln sind die Kassen leer und auch auf die Kultur kommen dort magere Zeiten zu. Und auch die Kulturstaatsministerin hat Kürzungen von Bundesmitteln für die Kultur angekündigt. Für kulturelle Möglichkeiten abseits der urbanen Ballungsräume gibt es demnächst aber einen Extratopf, dazu gleich mehr. Außerdem ein kritischer Geburtstagsgruß für den serbischen Regisseur Emir Kusturica und eine Henry van de Velde Ausstellung in Chemnitz. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Einen schönen guten Abend. Demokratische Gesellschaften leben in Legislaturperioden. Politik wird eher auf kurze Distanz gemacht. Das ist manchmal unbefriedigend, zum Beispiel wenn es um den Klimawandel geht. Es ist aber auch ein Schutz. Machtkonzentration und Machtsicherung sollen vermieden werden. Derzeit ist aber nicht nur in Europa spürbar, dass diese demokratischen Prinzipien keine Selbstverständlichkeit sind. Wie Machtsicherung in aller Kaltblütigkeit und Brutalität vollzogen wird und wie fragil die Herrschaft am Ende dann doch ist, das ist das Thema von Giuseppe Verdis Oper Macbeth, nach William Shakespeare uraufgeführt vor 177 Jahren in Florenz. So schön flüstern bei Verdi die Hexen das Böse ein. In Berlin kam gestern Abend eine Neuinszenierung an der Deutschen Oper auf die Bühne unter der Regie von Marie-Ève Signerol und der musikalischen Leitung von Enrique Mazzola. Unser Opernkritiker Uwe Friedrich hat sich diesen neuen Macbeth gestern Abend angeschaut. Uwe, in den ersten Besprechungen ist vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob das subjektiv ist, von Blut, Sperma und nackter Haut die Rede. Ist das eine Inszenierung, die vor allem provozieren will?
Das will sie vielleicht, das schafft sie auch in gewisser Weise, aber sicher nicht so, wie die Regisseurin sich das vorgestellt hat, denn wir kriegen auch viel zu lesen. Sie hat eine Handlung über diese mittelalterliche Geschichte vom skrupellosen Macbeth und seiner Frau gelegt, nämlich in der Gegenwart gehe es um Ölmonopole, um Herrschaft, um Kriege, um Wirtschaftskriege, und das kann man natürlich, würde ich jetzt mal behaupten, mit dem Stück nicht szenisch hinkriegen. Kriegt auch Frau Signerol nicht hin. Wir kriegen sehr viele Erklärungen auf Leinwänden. Auf den Leinwänden sehen wir zum Teil auch simpel gedoppelt, was wir eh schon auf der Bühne sehen. Und nach der Pause gibt es dann doch deutlichen Unmut vom Publikum, die dann rufen, hört auf damit oder fangt endlich an, nämlich mit der Musik. Daran sieht man schon, dass dieses Konzept nicht funktioniert, und sie kann es auch handwerklich kaum auf die Bühne bringen. Da sehen wir sehr viel unbeholfenes Rumstehen des Chores. Der ist sehr wichtig in dieser Oper, der hat viel zu tun. Der hat auch als Volk sehr viel Brutalität auszudrücken. Das bleibt alles in gelinder Opernkonvention gefangen.
Auf der Website der Deutschen Oper wird die Regisseurin, die Französin Marie-Ève Signerol, als Realistin bezeichnet. Was heißt denn das für das Stück?
Das ist eine gute Frage, was damit gemeint ist. Einerseits sehen wir natürlich die gewohnten Opernklischees. Also Macbeth trägt eine Paradeuniform des 19. Jahrhunderts. Lady Macbeth muss in einem Lacklederkleid Verruchtheit verströmen, was auch überhaupt nicht funktioniert, weil dieses Kostüm vom Kostümbildner Yashi offenbar für die ursprünglich vorgesehene Sängerin Anastasia Bartoli entworfen wurde, die eine ganz andere Physiognomie hat als Felicia Moore. Und die arme Frau, da hat man dann offenbar gesagt, naja, das lassen wir an den Seiten ein bisschen aus, das geht schon. Das darf man einer Sängerin nicht antun, sehen, sowas Unvorteilhaftes zu stecken. Hinzu kommen dann noch viele symbolistische und symbolische Versatzstücke. Es gibt einen Hirsch, der für Männlichkeit und Fruchtbarkeit stehen soll. Er schließt sich nur, wenn man das Programmheft liest. Lady Macbeth wird in eine Fruchtbarkeitsklinik gebracht, weil sie ja bekanntlich kinderlos ist. Wir sehen auf der anderen Bühnenhälfte, wie Macbeth auf traditionelle Weise das Sperma besorgt. Da sind wir wieder bei den Körperflüssigkeiten. Es ist aber eher langweilig als schockierend. Das ist das Hauptproblem.
Sie haben Anastasia Bartoli gerade erwähnt. Sie wird im Dezember an der Bayerischen Staatsoper die Lady Macbeth spielen. In Berlin ist sicherlich noch die Inszenierung an der Staatsoper mit Anna Netrebko und Placido Domingo im Gedächtnis. Wie fällt denn hier der Gesangs- und Orchestervergleich aus?
Also die Opernhäuser, gerade die großen, sagen ja immer, wenn wir solche Stücke doppeln, wenn wir das wieder auf den Spielplan stellen, dann sollt ihr vergleichen, wie kann man so ins offene Messer rennen, wenn man denn ein nicht so ganz dolles Angebot selber hat. Anna Netrebko ist natürlich in einer ganz anderen Liga als Felicia Moore. Roman Bordenko hingegen ist ein toller Macbeth, besser als Placido Domingo war. Und Enrique Mazzola ist allerdings ein Dirigent, der wenig Interesse hat an den ganzen Schroffheiten, an den spannenden Punkten dieser Inszenierung. Als Beispiel hören wir Felicia Moore als Lady Macbeth. Attilio Glaser ist noch zu nennen, also ein sehr guter Macduff. Die Männer sind insgesamt gut, gut bis sehr gut. Insgesamt kommt aber auch musikalisch wenig Binnenspannung auf an diesem Abend.
Lassen Sie uns noch ganz kurz über das Geld sprechen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, diese Inszenierung ist ja offenbar sehr opulent. Jetzt sind große Sparpläne für Berlin angekündigt. Gab es dazu gestern Reaktionen?
Es gab zur Pause gab es eine überzeugende Ansprache eines Chormitgliedes, dass diese Sparvorgaben eben vollkommen dumm, unerfüllbar und ohne Vision sind. Dem kann man nichts hinzufügen. Dieser Abend war jetzt allerdings auch kein Plädoyer dafür, der Deutschen Oper noch mehr Geld zu geben.
An der Deutschen Oper in Berlin hat Marie Elfsignirol Giuseppe Verdis Oper Macbeth neu inszeniert. Uwe Friedrich war für uns dort. Vielen Dank. In den 1990er Jahren gehörte der in Sarajevo geborene Regisseur Emir Kusturica zur Avantgarde des europäischen Kinos. Spätestens mit seinem Film Underground über Gewalt und politische Machenschaften und Zerfall im ehemaligen Jugoslawien wurde er international bekannt. Er gewann mit dem Film 1995 seine zweite Goldene Palme bei den Filmfestspielen in Cannes. Seine Bildsprache war einprägsam und seine Erzählweise durchaus literarisch. Heute wird der Regisseur 70 Jahre alt, aber die Würdigungen fallen sehr verhalten aus. Emir Kusturica zeigt eine befremdliche Nähe zu serbischen Kriegsverbrechern, propagiert serbischen Nationalismus und pflegt eine wie auch immer geartete Freundschaft zu Wladimir Putin. Unser Südosteuropa-Korrespondent Oliver Schoß bilanziert.
Lieber Emir, guten Tag, ich bin froh, Sie zu sehen. So begrüßte der russische Präsident Wladimir Putin den Regisseur Emir Kusturica im April dieses Jahres im Kreml. Und Kusturica lobte Putin für den Angriffskrieg in der Ukraine. Dabei sprach er Russisch. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die historische Gerechtigkeit, die wir durch Sie persönlich erfahren und die man bei uns Slawen nicht immer zu Gesicht bekommt. Das, was wir in der Ukraine sehen mit den Bandera-Faschisten, das hat eine Analogie zu Kroatien, als sie dort 230.000 Serben vertrieben haben. Kusturica und Putin zeigen eine Analogie beim Verdrehen der Geschichte und beim Verbreiten nationalistischer Propaganda, so der Historiker der Universität Sarajevo Jasmin Medic. Diejenigen, die eine Art Großserbien wollten auf jugoslawischem Boden, die wünschen sich heute einen großrussischen Staat auch auf dem Boden der Ukraine. Das ist alles die gleiche Politik. Emir Kusturica hat nicht immer so getickt. Anfang der 1990er Jahre veröffentlichte er noch Texte in westlichen Medien, wo er über serbische Massaker im Bosnienkrieg an der bosniakischen Zivilbevölkerung berichtete. Kusturica stammt selbst aus einer bosnisch-muslimischen Familie und ließ sich 2005 serbisch-orthodox taufen und gab sich den serbischen Vornamen Nemanja. Schon zuvor hatte er sich um 180 Grad gedreht und verteidigte unter anderem den bosnisch-serbischen Kriegsverbrecher Radovan Karadzic.
Hajmo, da vidimo.
Kommt, lass uns doch mal schauen, wie viele Iraker George Bush getötet hat, wie viele Iraker Tony Blair getötet hat. Wovon reden wir eigentlich? Gegen die ist Radovan Karadzic ein Anfänger, ein Pionier. Was bei Emir Kusturica schiefgelaufen ist, ist nicht wirklich bekannt, sagt der bosnische Historiker Jasmin Medic. Sein Verhalten ist rätselhaft. Ich kann es mir nur so vorstellen, dass er vom serbischen Staat vereinnahmt wurde und Privilegien bekommen hat, wie zum Beispiel Mokra Gora, Küstendorf. Küstendorf bei Mokra Gora in Westserbien ist ein von Kusturica erbautes serbisches Ethnodorf aus Holz. Ein weiteres Projekt Kusturicas ist Andritschgrad, eine Filmkulissenstadt aus Steinhäusern mit Straßen, die nach serbischen Berühmtheiten benannt sind. Diese künstliche serbische Stadt steht im serbisch regierten Landesteil Bosnien-Herzegowinas in Visegrad, einer Stadt mit einer blutigen Geschichte, in der bosnisch-serbische Paramilitärs rund 3000 Bosniaken töteten und ein Vergewaltigungslager für bosniakische Frauen betrieben. Natürlich ist das ein zynisches Projekt. Kusturica sieht sich ja als großen Fan der Geschichte. Da hätte er mal in Erfahrung bringen können, was die Leute rund um Milan Lukic und Mitar Vasiljevic 1992 in Visegrad getan haben. Ich bin überzeugt, dass er davon weiß. Kusturica wird heute nur noch von einigen Serben geschätzt. In seiner Heimat Bosnien-Herzegowina stößt er weitgehend auf Ablehnung. Dabei war er mal einer der einflussreichsten postjugoslawischen Filmemacher. International bekannt wurde er unter anderem mit Schwarze Katze, Weißer Kater, einer launigen Komödie über das Leben der Roma aus dem Jahr 1998. Goran Bregovic lieferte für Emir Kusturica Filmmusik und wurde dadurch weltweit bekannt. Doch Bregovic distanziert sich mittlerweile von Kusturica. Wenn er sich äußert, dann scheint es mir so, kennst du das, wenn eine Oma furzt? Sie wollte eigentlich gar nicht furzen, aber sie hat halt einen schwachen Schließmuskel. Ich glaube, auch er hat einen schwachen Schließmuskel, denn es kann nicht sein, dass er das wirklich so sagen wollte.
Oliver Schosch über den serbischen Filmemacher Emir Kusturica, der heute 70 Jahre alt wird. Mehr als 77% der Menschen in Deutschland leben in Städten, überwiegend in Städten, die nicht das Ausmaß von Berlin oder München haben und damit auch nicht aus einem geballten kulturellen Angebot auswählen können. Wobei hier die viel gescholtene, bis 1871 geltende Kleinstaaterei Deutschlands auch in nicht so großen Städten oft Theater hinterlassen hat, die heute noch überregionale Strahlkraft besitzen, wie in Meiningen oder Gera. Trotzdem, oft finden kulturinteressierte Menschen wenig Angebote abseits von Kleinkunst, Stadtbibliotheken oder Chorgesang, auch weil dafür die Mittel fehlen. Die Kulturstiftung des Bundes will nun zusammen mit unter anderem der Bundeszentrale für politische Bildung Städte und Gemeinden unter 100.000 Einwohnern mit einem neuen Programm für Kultur und Engagement fördern. Städte wie zum Beispiel Zwickau, Worms oder Gera, in denen Netzwerke für die Kultur entstehen sollen. 7,5 Millionen Euro stehen bis zum Jahr 2031 zur Verfügung. Das Projekt versteht sich explizit als Demokratiearbeit. Und wie das funktionieren soll, darüber habe ich mit der künstlerischen Direktorin der Kulturstiftung des Bundes gesprochen, Katarzyna Wielgas-Golimowska. Was diese Netzwerke für die Kultur bewirken sollen, habe ich sie gefragt.
Das Wichtige ist, dass an kleineren Orten weniger Angebot ist, also kulturelles Angebot. Das heißt, man begegnet sich eigentlich auch weniger mit Menschen, die andere Meinung sind, die vielleicht andere Perspektiven haben. Und im Grunde die Netzwerke, die wir hier unterstützen möchten mit diesem Programm, sind die Netzwerke zwischen kulturellen Akteuren, wie zum Beispiel Kunstvereinen oder kleinen Theatern, Bibliotheken, die ganz oft vor Ort der einzige kulturelle Ort sind, damit sie sich auch mit anderen nicht kulturellen Akteuren verbinden, wie die Feuerwehr oder Handwerksbetriebe oder vielleicht auch Sportvereine, Fußballvereine vor Ort, um gemeinsam einfach kulturelle Projekte umzusetzen. Und wir wissen aus unterschiedlichen Studien, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen dem Engagement, Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen und dem Ausbau von Fähigkeiten und Kompetenzen, die einfach Bürgerinnen und Bürger brauchen. Und das ist wirklich, das ins Gespräch zu kommen mit anderen, mit Menschen, mit anderen Perspektiven, den anderen zuzuhören, unterschiedliche Sichtweisen zu verstehen.
Man könnte salopp formuliert vielleicht auch ein bisschen das so sagen, raus aus der Kulturblase, die ja vielleicht in nicht so geballt urbanen Räumen auch als etwas gesehen wird, wo viele Menschen Berührungsängste haben.
Diese Prozesse der Veränderung, der Öffnung von Institutionen beobachteten wir auch seit Jahren schon in großen Städten. Unterschied zu den kleineren Orten ist, dass es ganz oft dort eigentlich das einzige Kulturangebot ist, diese Bibliothek, das Theater. Das ist natürlich ein großer Unterschied, ob man alleine dort vor Ort ist als Kulturakteur oder in einer großen Stadt, wo es einfach viel mehr Institutionen gibt, die einfach Kultur. Es ist einfach ein Unterschied zwischen dem kulturellen Angebot in einer großen Stadt und dem kulturellen Angebot in einer kleineren Stadt.
Hatten Sie denn beim Entwurf des Projekts eine bestimmte Stadt im Kopf, also eine Stadt, bei der man sagen könnte, hier können wir mit den Mitteln der Kultur und des Aufbaus von Netzwerken etwas bewirken?
Wir haben als Vorbereitung für dieses Programm tatsächlich ganz breite Recherche gemacht. Das machen wir als Kulturstiftung des Bundes immer bei unseren Programmen, dass wir mit unseren Programmen eigentlich die Bedarfe der Szene, der Kulturszene direkt reagieren. Und hier haben wir wirklich an ganz, ganz unterschiedlichen Orten mit sehr vielen Kunstvereinen, Bibliotheken und Theatern gesprochen, um zu verstehen, was gebraucht wird. Und wir beobachten auch, dass es eine europäische Entwicklung gibt, dass diese kleineren Orte unter Druck stehen, dass sie ganz oft dadurch, dass sie da alleine sind als Kulturakteure, auch unter Druck geraten und die Räume enger werden. Deswegen ist das auch wichtig, hier explizit an kleinere Orte zu gehen.
Also gibt es diesen Ort schon? Gibt es ein Beispiel?
Ein konkretes Beispiel habe ich nicht. Aber wir wissen, dass es an ganz vielen Orten einfach Menschen gibt, die seit Jahren ihre Arbeit machen und jetzt ein bisschen auch verzweifeln, weil das Geld knapper wird, aber auch die politische Atmosphäre gegenüber Kulturveranstaltungen sich auch ändert.
Ja, diese Projektförderung kommt ja nach 3 Landtagswahlen, in denen die AfD jeweils rund 30% der Wählerstimmen bekommen hat. Und die AfD, daraus macht die Partei ja keinen Hehl, hat ein anderes Kulturverständnis als die Parteien der Mitte. Spielte das bei diesem Projekt eine Rolle?
Uns ist es wichtig, dass wir wirklich ganz konkret schauen, was brauchen denn die Leute vor Ort, was brauchen die Kulturakteure vor Ort. Und die sind müde, das kann ich Ihnen sagen. Sie engagieren sich seit Jahren und wir wollen mit diesem Programm ein positives Zeichen setzen. Genau mit diesem Ansatz, dass man sich mit anderen verbünden soll und mit anderen zusammenarbeiten soll.
Jetzt ist es so, das sagen auch große Institutionen eben in großen Städten, dass den Museen, den Bühnen, den Bibliotheken immer häufiger sozusagen die Verantwortung für die Demokratie ein bisschen zugeschoben wird. Überfrachtet das die Kultur nicht auch?
Kultur ist an sich nicht demokratisch oder undemokratisch. Wir wissen aus der Geschichte, das muss ich, glaube ich, hier nicht sagen, dass Kultur auch total undemokratisch sein kann und autoritäre Regime unterstützen kann. Wir wissen aber auch, und das finde ich auch sehr wichtig, dass Kultur eigentlich für die antidemokratischen Kräfte enorm wichtige Rolle spielt. Wenn Sie in die Slowakei gucken, das ist nicht der Leiter der Wasserwerke, der zunächst gekündigt wird, sondern die Leitung eines Theaters oder einer Oper. Das ist einfach ein Raum, in dem sich die Gesellschaft zusammenfindet. Deswegen finde ich die Debatten in Deutschland jetzt gerade schwierig, weil in dieser ganzen Kürzungsdebatte der Kultur unterstellt wird, dass sie einfach nice to have ist. Und wenn ich in Richtung Ukraine gucke und in diesem Krieg sehe, wie viele Kulturveranstaltungen in der Ukraine stattfinden. Auch durchaus regierungskritische Ausstellungen zeigt das, wie wichtig Kultur ist für eine Gesellschaft. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass wir nicht nur die Frage stellen, was Kultur zur Demokratie beitragen kann, sondern welche Rolle die Kultur in einer Demokratie spielt.
Weil wir gerade beim Thema sind, Frau Wielgas-Golimowska, Sie selbst haben ja auch die Erfahrung gemacht als Direktorin des Polnischen Instituts in Berlin, dass die Politik bei so einem Institut massiv auch eingreift. Das heißt, Ihr Vertrag wurde damals nicht verlängert. Inwiefern spielt Ihre eigene Erfahrung da auch eine Rolle?
Also wir sehen in Polen, was das bedeutet, wenn man eine kulturelle Infrastruktur abbaut. Was das bedeutet, nach Jahren die wieder aufzubauen und wieder aufzustellen. Deswegen finde ich, dass wir auch kulturelle Infrastruktur als Infrastruktur begreifen sollen. Mir ist klar, dass auch in der Kultur gespart werden muss. Das sind ja aber eher Summen symbolischer Natur. Wir wissen alle, man kann ja keinen Haushalt mit dem, was man bei Kultur spart, sanieren. Was aber wichtig ist, ist, dass man einerseits versteht, was für eine Rolle diese kulturelle Infrastruktur für die Gesellschaft spielt und dann auch versucht, diese Infrastruktur zu schützen. Mit natürlich allen Fragen, die sich damit stellen, welche Rolle sollen diese Theater und Oper und Bibliotheken in der Zukunft spielen, um dann für das Gemeinwohl der Gesellschaft in der Zukunft eine Rolle zu spielen. Und trotzdem finde ich das wichtig, dass diese Infrastruktur sowie Infrastruktur auch begriffen wird. Wir sehen, was das bedeutet, wenn man bei der Bahn jahrelang nicht investiert. Das kostet viel mehr am Ende als das, was man gespart hat. Und ich sehe das auch bei Kultur. Und diese Abwicklung, die es in Polen stattgefunden hat auf der nationalen Ebene, ist jetzt extrem schwierig wieder aufzufangen.
Katarzyna Wielgas-Golimowska ist die künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, die mit dem neuen Programm lokal kulturelle Netzwerke in kleineren Städten fördern will. Auch der belgische Architekt und Designer Henry van de Velde arbeitete vielfach in kleineren Städten und auch im ländlichen Raum, in Weimar vor allem, wo er als Vorläufer des Bauhauses gilt. Seine Idee von einer Verbindung von Kunst und Gestaltung im Lebensalltag wirkt bis heute. Auch in Chemnitz, einer der europäischen Kulturhauptstädte des kommenden Jahres, war van de Velde tätig. Er baute dort die Villa Esche und in den Kunstsammlungen Chemnitz befinden sich mehr als 130 Arbeiten von ihm. Die Kunstsammlungen widmen Henry van de Velde ab heute zum Auftakt des Kulturhauptstadtjahres 2025 eine Ausstellung unter dem Titel Reform of Life und Henry van de Velde mittendrin. Grit Krause hat sich die Schau angesehen.
Hoch ragt die Villa Esche etwas außerhalb vom Chemnitzer Stadtzentrum auf der kleinen Anhöhe empor, mit ihrer hellgelben Fassade, umgeben von einem großzügigen parkähnlichen Garten. 1902 hat sie der belgische Architekt und Gestalter Henry van der Velde, damals bereits ein Star seiner Zunft, für den Textilunternehmer Herbert Eugen Esche entworfen. Den Ort dafür haben beide gemeinsam ausgesucht, erzählt Annika Reinicke, Kuratorin des Henry van der Velde Museums, das sich heute in der Villa befindet und eine Dépendance der Kunstsammlungen Chemnitz ist.
Und sie haben ganz bewusst diese freie Fläche ausgewählt, die mit der man so einen schönen Blick ins Chemnitztal hat, in die Stadt hinein und gleichzeitig aber sehr nah an der Fabrik.
Nach mehr als 120 Jahren verdecken mittlerweile Bäume diesen Ausblick. Aber es existiert ein Gemälde von Edvard Munch, auf dem der Maler diese Szenerie festgehalten hat. Und es gibt die Jugendstilvilla, in der man dem Gesamtkunstwerk, das van der Velde hier geschaffen hat, auf die Spur kommt.
Genau, das war der Musiksalon. Genau.
Im Erdgeschoss zeugen zum Beispiel Sofa und Sessel davon, im angrenzenden Esszimmer der Tisch, Stühle, die elektrischen Lampen und sogar das Geschirr, das Besteck bis hin zu den Türgriffen. Alles in diesem Haus trägt die Handschrift van der Veldes.
Henry van der Veldes Verständnis von Kunst war das, dass Kunst ist das, was uns im Leben begegnet. Und er war ja ausgebildeter Maler. Und er hat sich sehr bewusst von der Malerei und der bildenden Kunst abgewandt, weil er gesagt hat, das beantwortet nicht die drängenden Fragen unserer Gesellschaft nach sozialer Gerechtigkeit, nach einem guten Leben. Also eigentlich sehr viele Fragen, die wir uns heute auch wieder stellen. Und hat sich deswegen sehr bewusst für das, was wir heute Design oder Kunstgewerbe oder angewandte Kunst nennen, entschieden, weil er gesagt hat, das ist die Kunst, die unser Leben verändert.
Davon wird jetzt im oberen Geschoss der Villa Esche mit einer neuen Präsentation erzählt. Vom Einfluss der Lebensreformbewegung auf Vandevelde's künstlerische Prinzipien, aber auch von anderen Gebäuden, die er damals in der Blütezeit seines Wirkens in Chemnitz geschaffen hat. Wie 1908 den Lawn Tennis Club. Dieses Clubhaus wurde nach dem Zweiten Weltkrieg abgerissen, sonst hätte Chemnitz neben der Villa Esche heute noch eine weitere Ikone der Moderne vorzuweisen.
Sie sehen, die Ausstellung empfängt einen mit Formen, Farben, Mustern.
Ortswechsel. Die Sonderausstellung zu Henry Vandevelde beschränkt sich nicht nur auf die Villa Esche, sondern auch in den Kunstsammlungen am Theaterplatz widmet man sich dem gefragten Designer. Der Fokus liegt hierbei auf der Entwicklung des Produktdesigns, das Vandevelde wesentlich mit befördert hat, wie Kuratorin Annika Reinicke erklärt.
Er war ein Netzwerker, ein Scharnier zwischen dem 19. und 20. Jahrhundert. Und das kann man anhand von ihm und seinen Kolleginnen und Kollegen hier verfolgen. Am Anfang war noch die Kunst und die Industrie ganz getrennt. Die Zusammenarbeit hat nicht funktioniert. Und am Ende steht die Ulmer Hochschule für Gestaltung, die Vandevelde auch sehr geschätzt hat, die heute als eine der Keimzellen des modernen Produktdesigns gilt.
Und diesen Weg kann man in der Ausstellung nachverfolgen. Angefangen bei den frühen Debatten im Deutschen Werkbund, den Henry Vandevelde mitgegründet hat, über sein Engagement als Direktor der Großherzoglichen Kunstgewerbeschule in Weimar bis hin zum Bauhaus, als dessen Wegbereiter er gilt. Dafür konnten die Kunstsammlungen Chemnitz mit ihrer umfangreichen Textil- und Kunstgewerbesammlung aus den Vollen schöpfen, was Generaldirektorin Florence Turmes freut.
Uns ist es ein Anliegen, Chemnitz als Kunststadt auch zu definieren. Chemnitz war ja Anfang des 20. Jahrhunderts so eine richtige tolle Stadt, geprägt durch die Industrialisierung, aber auch durch ganz viele künstlerische Strömungen. Und das kennt man, glaube ich, heute weniger.
Dazu gehört eben Henry Vandevelde, der jetzt den Ausstellungsreigen zum Kulturhauptstadtjahr eröffnet. Aber ihm werden weitere folgen. Unter anderem Karl Schmidt-Rottluff, Sohn der Stadt und Brücke-Mitbegründer, und nicht zuletzt Edward Munk, der 1905 in Chemnitz war. Und auch da hatte Henry Vandevelde seine Finger mit im Spiel.
Grit Krause über die Henry Vandevelde-Ausstellung der Staatlichen Kunstsammlung Dresden. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es nochmal um den festgenommenen algerischen Schriftsteller Boualem Sansal.
Vor gut einer Woche wurde Boualem Sansal am Flughafen in Algier verhaftet. Jetzt haben sich verschiedene Literaturnobelpreisträger und andere prominente Autorinnen dem Appell ihres Schriftstellerkollegen Kamel Daoud angeschlossen, der die sofortige Freilassung seines Freundes fordert. Zu den Unterzeichnern gehören Annie Ernaux, Orhan Pamuk, Roberto Saviano und Salman Rushdie. Auch aus Deutschland bekommt der Friedenspreisträger Sansal Unterstützung. Nach dem Pen Deutschland fordert nun auch die Schriftstellervereinigung Pen Berlin seine sofortige Freilassung. Die Graphic-Novel-Autorin Barbara Jelin wird vom Land NRW mit dem Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher ausgezeichnet. Und zwar für ihr Comic Emmy Abel, die Farbe der Erinnerung. Die titelgebende Emmy Abel wurde mit 4,5 Jahren von den Nazis aus Den Haag deportiert. Sie überlebte 3 Konzentrationslager, anders ihre Eltern und Großeltern, die von den Nazis ermordet wurden. In ihrer Graphic Novel ergründet Jelin, wie sich die heute 87-Jährige an den Holocaust erinnert.
Das Buch über sie ist auch ein Buch über die Erlangung der Sprache und was das für eine Kraft bedeutet von ihr, die sie aufwenden musste. Über Jahrzehnte konnte sie gar nicht sprechen, über ihre Erinnerungen. In der Mitte ihres Lebens begann sie, erst mit einer Therapeutin und dann mit einem engen Kreis zu sprechen, bis sie jetzt seit 20 Jahren als Zeitzeugin regelmäßig in die Gedenkstätte Ravensbrück und an andere Orte fährt. Und ich denke, dass dieser Beginn des Sprechens eben schon bei uns wirklich Jahrzehnte zurücklag und dass es trotzdem so ist, dass durch das Sprechen Erinnerungen noch mal klarer werden.
So Barbara Jelin auf der Frankfurter Buchmesse im Gespräch mit dem Deutschlandfunk. Von der Kunst als existenzbedrohende Erfahrung handelt Franz Kafkas ironische Erzählung Erstes Leid. In Hamburg wurde nun das Originalmanuskript der Erzählung an einen Privatsammler versteigert, zusammen mit einem handschriftlichen Brief Kafkas für 286.000 Euro. Um die Finanzierung des Eurovision Song Contest ging es heute bei einer Volksabstimmung in Basel. Eine deutliche Zweidrittelmehrheit sprach sich dafür aus, dass der Kanton das Spektakel mit umgerechnet fast 40 Millionen Euro querfinanziert. Das hatte die kleine ultrakonservative Partei EDU abwenden wollen. Sie hatte den ESC im Vorfeld als blasphemische Veranstaltung diffamiert, als, so wörtlich, Propagandaplattform für Homosexuelle und Nonbinäre.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. In Baku ist die Klimakonferenz COP29 zu Ende gegangen. Ein Thema in den Informationen am Abend nach den Nachrichten. Hier verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Sonntagabend.